Hoy los celayenses nos sentimos sobrevivientes. Junto contigo, quiero que seamos el cambio de nuestro presente.
Der Wahlkampf von Gisela Gaitán hat nur genau einen Tag gedauert. Sie wollte Bürgermeisterin der mexikanischen Stadt Celaya werden, wollte da die Sicherheitslage verbessern, wie sie das auch gerade in dem Videoausschnitt gesagt hat. Sie hatte ihren Wahlkampf im Grunde gerade erst gestartet und wurde dann direkt von Auftragskillern auf offener Straße erschossen.
Deutschlandfunk, der Tag.
Und leider ist das überhaupt kein Einzelfall gewesen in diesem Wahlkampf in Mexiko. Es gab hunderte brutale Angriffe auf Kandidaten und fast 40 wurden letztendlich ermordet. Die neue Präsidentin, das ist seit heute Morgen klar, das wird Claudia Sheinbaum von der bisherigen Regierungspartei Morena. Und viele erwarten jetzt von ihr natürlich, dass sich was ändert im Land, vor allem mit Blick auf die Gewalt. Die Frage ist nur, wie realistisch ist das, wie will sie das machen, wenn bisher im Grunde alle Strategien gegen die organisierte Kriminalität versagt haben. Und danach stellen wir hier in der Folge noch die Frage, wenn die Kosten der Klimafolgen und von Unwetterkatastrophen wie aktuell in Süddeutschland mit dem verheerenden Hochwasser, wenn die immer weiter steigen, wer bezahlt dann eigentlich dafür? Wie verteilt man diese Kosten möglichst gerecht? Das ist der Tag am 3. Juni 2024. Ich bin Josephine Schulz. Hallo.
Ich möchte, dass ihr, die Frauen, diese Botschaft in eurem Herzen tragt. Wenn eine Frau Präsidentin wird, gewinnt nicht nur eine, sondern wir gewinnen alle.
Ja, und jetzt hat die Frau, die das gesagt hat, gewonnen. Claudia Sheinbaum wird neue Präsidentin von Mexiko. Sie hat die Wahlen mit großem Vorsprung gewonnen. Sie ist Teil der bisherigen Regierungspartei Morena und wird wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht den bisherigen Regierungskurs von Manuel López Obrador, dem bisherigen Präsidenten, fortsetzen. Also Schwerpunkt vor allem auf die ärmere Bevölkerung, auf Sozialprogramme. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob man sie so unbedingt um den Job beneiden kann, weil die Probleme in Mexiko sind gigantisch, vor allem was die Sicherheit und was das organisierte Verbrechen angeht. Und da scheint bisher einfach keine Strategie so richtig zu fruchten. Also sie hat da wirklich ein enorm dickes Brett vor der Brust. Anne Demmer ist unsere Korrespondentin in Mexiko und sie ist nach wenig Schlaf in dieser Wahlnacht extra früh aufgestanden heute für uns. Wir haben uns nämlich um 7 Uhr mexikanischer Zeit verabredet, weil die Zeitverschiebung so groß ist. Anne, schön, dass du trotzdem da bist und vor allem, dass du wach bist. Lass uns starten. Bevor wir auf die Wahlsiegerin gucken, vielleicht noch mal einen kleinen Rückblick auf den Wahlkampf. Es wurde ja nicht nur die Präsidentschaft gewählt, sondern auch Gouverneursposten, Parlament und auf lokaler Ebene ganz viele Ämter. Und diese Wahlen waren, wenn ich das richtig gesehen habe, noch blutiger als die davor. Schilder uns das doch noch mal, wie die Gewalt diesen Wahlkampf geprägt hat.
Also sicherlich war die Gewalt jetzt bei diesem Wahlkampf noch stärker, aber letztendlich war es auch bei den letzten Wahlen schon schlimm, muss man einfach mal sagen. Gerade in Wahlkampfzeiten nimmt nämlich das organisierte Verbrechen Einfluss auf die Machtverhältnisse. Jetzt bei diesen Wahlen war es so, dass mehr als 30 Kandidaten im Wahlkampf umgebracht wurden. Es gibt mittlerweile 200 kriminelle Gruppen, die in Mexiko aktiv sind. Und was vielleicht interessant ist, dass das organisierte Verbrechen sich sehr stark diversifiziert hat und entsprechend auch will es seine Interessen verteidigen. Und es geht eben nicht mehr nur um Drogen. Das organisierte Verbrechen dominiert das lukrative Geschäft mit Avocados, Limetten, Hühnchen und verdient mit Menschenhandel und Migration, erpresst, entführt und treibt vor allem auch Schutzgelder ein und damit nicht genug. Eben, es geht mittlerweile sehr stark um legale Märkte, inklusive Landwirtschaft, Industrie und auch den globalen Handel. Und deswegen sind Wahlen auch so wichtig. Das organisierte Verbrechen sorgt dafür eben, dass die eigenen Kandidaten auf Wahllisten erscheinen, um dann später auch öffentliche Aufträge abzugreifen. In der Bauwirtschaft eben große Infrastrukturprojekte, damit kann man ja doch auch sehr viel Geld verdienen. Das Portfolio des organisierten Verbrechens hat sich halt sehr diversifiziert und damit ist die Situation noch viel komplexer geworden.
Also das heißt, verstehe ich das richtig, das Ziel der kriminellen Banden mit dieser Gewalt ist, dass sich andere Kandidaten, die sich nicht von ihnen erpressen lassen, dass sie sich zurückziehen und sie sozusagen wirklich eigene Kandidaten, also da treten dann quasi Kandidaten für die kriminellen Banden an.
Genau, also letztendlich ist dann die lokale Politik eng verstrickt mit dem organisierten Verbrechen.
Und Wie sehr würdest du sagen, also eigentlich sagt es das ja schon, aber wie sehr würdest du sagen, schränkt das den demokratischen Wert solcher Wahlen ein? Weil wenn sich immer weniger Menschen trauen, überhaupt anzutreten, das schränkt ja auch für die Menschen die Wahlmöglichkeiten ein oder sich dann vielleicht auch gar nicht trauen, wählen zu gehen bei dieser ganzen Gewalt. Kann man da eigentlich noch richtig von funktionierenden demokratischen Wahlen dann sprechen?
Naja, in den betroffenen Regionen schränkt das natürlich die Demokratie ein. Da existiert der Staat dann quasi nicht mehr, beziehungsweise wurde einfach übernommen vom organisierten Verbrechen. Ich war letztens auch in einem Ort in Michoacán und da war ganz klar, dass es einige zivile Bereiche gibt, aber zum Beispiel der komplette Sicherheitsapparat, die Polizei wurde vom organisierten Verbrechen übernommen. Also es existieren im Prinzip in Mexiko zwei Realitäten. Einerseits ist es ja ein durchaus prosperierendes Land an der Grenze zu den USA. Der mexikanische Peso ist stark wie nie. Es gibt Investitionen, ausländische Investitionen, gerade bedingt durch die Nähe zu den USA. Aber es heißt dann doch auch, dass zum Beispiel Unternehmen auch Schutzgeld bezahlen. Das ist natürlich nicht öffentlich, aber es gibt Organisationen, die das unterschreiben würden. Es gibt hier natürlich auch Bundesstaaten, da wurde aber auch ganz normal eben eine Wahl abgehalten. Und auf der anderen Seite gibt es Regionen, da leben eben die Menschen in Angst, müssen möglicherweise Schutzgelder bezahlen und ihr Leben wird eben von lokalen Gruppen beherrscht oder sie leiden unter Auseinandersetzungen von zwei konkurrierenden Gruppen. Nach wie vor ist es ja tatsächlich so, dass hier rund 100 Menschen eines gewaltsamen Todes täglich sterben. Das Versprechen hat der scheidende Präsident eben nicht eingelöst, die Gewalt zu reduzieren.
Dann kommen wir mal auf die sehr wahrscheinlich neue Präsidentin. Claudia Sheinbaum hat die Wahl gewonnen. Sie wird ja die erste weibliche Präsidentin von Mexiko. Bevor wir zu ihrer Politik kommen, ist das eine große Sache, dass jetzt zum ersten Mal eine Frau in Mexiko an der Spitze steht?
Ja, das ist schon historisch. Und in einem machistischen Land wie Mexiko ist das sicherlich auch was Besonderes. Interessant ist durchaus, dass sich aber viele sehr positiv geäußert haben, auch schon im Vorfeld, weil ja klar, relativ klar war, dass es eine Frau wird. Auch die Opposition hat ja eine Frau gestellt. Wenn es bisher kein Mann geschafft hat, vielleicht schafft es dann jetzt eine Frau, hieß es durchaus oft, auch von Männern, aber das ist sicherlich nur ein Ausschnitt. Man muss ja sagen, dass Machismus den Alltag der Mexikanerin sehr prägt. Es gibt 11 Morde am Tag an Frauen, mindestens 2 davon gelten als Femizide, also das heißt Morde an Frauen aufgrund ihres Geschlechts und die Aufklärungsrate geht gegen null und 70% der Frauen über 15 haben Gewalt erlebt.
Und man erhofft sich, dass sie das ändern kann?
Die Hoffnung ist sicher groß. Die Frage ist tatsächlich nur, inwiefern sie da auch freien Spielraum hat. Also sie wird sicher viele Gegenspieler haben im Militär, in der Politik, Leute um sie herum. So einfach wird es nicht sein, dass sie da auch für die Rechte der Frauen eintreten kann. Aber wenn man sich zurückerinnert, Angela Merkel hat in ihren 16 Jahren ja auch letztlich nichts wirklich was für Frauen vorangebracht.
Könnte man vielleicht so sagen, ja. Claudia Sheinbaum gehört ja zur Regierungspartei Morena, also vom bisherigen Präsidenten López Obrador. Und der gilt auch so ein bisschen als ihr Ziehvater. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wer ist sie und vor allem, warum hat sie jetzt so haushoch gewonnen und ist anscheinend sehr beliebt? Also wenn Mexiko doch eigentlich mit so großen Problemen zu kämpfen hat, die du gerade schon geschildert hast, dass teilweise der Staat völlig abwesend ist, könnte man ja auch denken, dass sich die Leute wirklich einen Wandel, einen Richtungswechsel wünschen.
Ja, aber eben sie gilt als enge Vertraute von AMLO, wie der mexikanische Präsident ja kurz genannt wird. Sie ist 61 Jahre alt, wird aber letztlich schon auch als sehr farblos und unterkühlt beschrieben. Ihr fehle eben das Charisma des mexikanischen Präsidenten. Der hat ja immer die Nähe der Menschen gesucht, ist ja durch das ganze Land immer wieder getourt, lehnte Auslandsreisen ab. Sheinbaum sei eben nur eine Marionette, so der Vorwurf der Opposition. Aber eben ja, ihr Wahlerfolg hat sicherlich vor allem auch mit der großen Unterstützung des mexikanischen Präsidenten zu tun. Nach wie vor kommt er auf Zustimmungswerte zwischen 50% und 80%. Und er war ja auch der erste Präsident, der die Armutsbekämpfung auf die Agenda gesetzt hat. Und hat eben einige Sozialprogramme aufgelegt, für Renten gesorgt. Unter anderem hat er den Mindestlohn verdoppelt. Und dafür bekommt er nach wie vor große Anerkennung. Die Menschen fühlen sich auch gesehen. Also auch, es ist ja auch wie eine Anerkennung. Und Kritiker bezweifeln eben aber auch diese Nachhaltigkeit der Programme. Aber trotzdem, er steht dafür, für diese Sozialprogramme. Und immer wieder betonte Sheinbaum, dass sie seine Politik fortführen werden.
War diese Sozialpolitik erfolgreich. Du hast jetzt gesagt, es gab auch so ein bisschen Kritik daran, wie nachhaltig die ist. Aber hat er das geschafft, die Armut zu reduzieren?
Naja, er hat Sozialprogramme aufgelegt und wenn man die Leute fragt, dann gutieren sie das einfach, dass auch wenn es eine kleine Rente ist, dann ist das aber schon mal was. Das haben sie unter anderen Regierungen eben nicht so erfahren. Bei dem Mindestlohn muss man sagen, zum Beispiel, den will sie auch wohl noch mal erhöhen. Jetzt wurde er ja erst mal verdoppelt. Das ist natürlich für einen Teil der Bevölkerung gut und schön, nur wenn man bedenkt, dass 60% der arbeitenden Bevölkerung im informellen Sektor arbeitet. Das heißt, die verkaufen Blumen, Essen, Handarbeiten auf der Straße. Das kommt denen dann natürlich nicht zugute. Also Armut bleibt weiterhin ein großes Problem und das ist natürlich dann wieder auch verknüpft mit dem Abrutschen ins organisierte Verbrechen. Also natürlich ist es attraktiv für junge Menschen, da irgendwie mitzumachen, weil man da natürlich schnell viel Geld verdienen kann.
Ich habe gelesen, es gibt auch interessante Punkte, wo die bisherige Regierungspolitik umstritten ist, umstrittener als diese Sozialprogramme. Soweit ich weiß, wurde extrem viel Geld in so Mega-Infrastrukturprojekte gesteckt, dann Klima und erneuerbare Energien, das war anscheinend jetzt nicht so ein Fokus und dann ist das Militär irgendwie immer mächtiger geworden. Das waren so ein paar Stichworte, die ich gelesen habe. Wird das mit ihr, mit Sheinbaum alles so weitergehen oder hat sie da andere Pläne? Hat sie da irgendwie Visionen, wie sie da was anders machen will?
Sie hat schon angekündigt, dass sie in erneuerbare Energien die fördern will. Und das ist ja ein Gegensatz zu AMLO. Der hat ja sich dagegen sogar gewehrt und hat weiter auf fossile Energien gesetzt. Diese Mega-Infrastrukturprojekte, also wie zum Beispiel den Tren Maya, diese Zugstrecke auf der Halbinsel Yucatan, die ja sehr umstritten ist, weil sie eben den Regenwald durchflügt und letztlich auch nicht rentabel ist, laut Kritikern. Und auch die Sinnhaftigkeit muss man tatsächlich hinterfragen. Da sollen ja die Touristen von einer Sehenswürdigkeit zur anderen gekarrt werden, aber letztendlich mit diesem Zug, aber letztendlich bringt er sie auch nicht wirklich dahin. Danach müssen sie dann wahrscheinlich auch wieder ein Auto mieten oder mit dem Bus weiterfahren. Das muss man auch nochmal abwarten, ob der überhaupt von den Touristen so genutzt wird. Und lokale Bevölkerung wurde umgesiedelt. Also das ist ein Projekt, das sein Herzensprojekt ja letztendlich war. Damit wollte er sich letztlich verewigen. Das unterstützt sie zum Beispiel auch. Aber eben, all das muss man sicherlich auch noch mal abwarten. Sie ist loyal und man muss mal gucken, wie es in einem halben Jahr ist, ob sie halt auch ihren eigenen Weg findet und dann auch einen anderen Diskurs fährt. Das Thema Militär ist sicherlich auch wichtig. Derzeit sagt sie auch, da wird sie in die Fußstapfen von AMLO treten. Er hat ja unglaublich viel Geld investiert und auch noch mal die Nationalgarde sozusagen neu gegründet, neben dem Militär. Auch im Inneren wird es eingesetzt. Und da macht sich schon auch bemerkbar, dass er offensichtlich ja auch unter Druck steht und dass das Militär doch auch hier sehr viel Macht hat. Und letztendlich muss man auch bei seiner Sicherheitsstrategie sagen, dass er letztlich seine Vorgänger ja immer dafür kritisiert hat, dass sie nur auf das Militär setzen und er wollte ja eben in Sozialprogramme investieren, damit die Jugend sozusagen Perspektiven bekommt, damit sie nicht in das organisierte Verbrechen abrutscht. Und letztendlich macht er aber auch das Gleiche. Also er setzt auch auf das Militär und ist damit aber auch wenig erfolgreich.
Dann lass uns über die Kriminalität, über die Gewalt nochmal sprechen, weil das ist ja anscheinend wirklich auch für die Menschen das große Thema. Wie sieht denn da jetzt Ihre Strategie aus? Du hast schon gesagt, es gab so ein bisschen so einen Strategiewandel vielleicht bei López Obrador, aber nichts hat bisher so richtig gefruchtet. Hat sie da irgendeinen Plan, was sie machen will?
Letztendlich wird sie auch weiterhin auf die Nationalgarde setzen. Also man muss schon sagen, auch im Wahlkampf, weder die Opposition noch die Regierungspartei Morena hat da wirklich was vorgelegt. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, es ist natürlich auch eine Mammutaufgabe, diese Korruption, die Verstrickung von organisierten Verbrechen und Politik zu zerschlagen. Aber sicherlich wäre es sinnvoll, auch in die Polizei zu investieren, statt nur auf die Nationalgarde, das Militär. Und da irgendwie lokal in den Regionen zu gucken, wie kann ich sozusagen dort, wo wirklich die meiste Gewalt passiert, wie kann ich da ansetzen? Das sagen ja auch Organisationen wie die Crisis Group, dass man lokal ansetzen muss und da alle Kräfte bündeln, um das zu bekämpfen.
Du hast jetzt schon gesagt, die Opposition hatte da auch nicht wirklich den großen Wurf oder die große Idee. Trotzdem vielleicht nochmal die Frage, warum haben die denn so schlecht abgeschnitten? Also hatten die gar keine guten Politikangebote oder haben die ja ein noch korrupteres Image oder was ist deren Problem?
Also letztendlich wird denen auch Korruption vorgeworfen. Was interessant ist, wirkliche Konzepte konnte Xochitl Galvez auch beim Thema Sicherheit nicht vorlegen, hat aber gehetzt gegen die Regierung. Die aktuelle Regierung, dass sie die Gewalt im Land nicht in den Griff bekommt. Aber eben, das hat ja am Ende, wie wir sehen, auch nicht wirklich mehr Stimmen eingebracht.
Anne, dann ganz vielen Dank für deine Schilderung und ja, dir noch einen erfolgreichen, wahrscheinlich stressigen Tag.
Ja, danke. Mach's ganz gut.
Für tausende Menschen im Süden von Deutschland, in Bayern vor allem und auch in Teilen von Baden-Württemberg, war das ein richtiges Horrorwochenende. Stadt überflutet, Haus unter Wasser, Evakuierung. Und die Gefahr ist auch noch nicht wirklich gebannt. Die Rettungskräfte arbeiten da immer noch unter Hochdruck.
Ja, aber wir kämpfen uns durch und es gilt immer dieselbe Prämisse. Wo wir nichts mehr schützen können, gilt Leib und Leben. Der Rest ist dann wurscht und so gehen wir weiter vor.
So hat das ein Einsatzleiter vor Ort beschrieben. Und klar, das Leben, die Sicherheit der Menschen ist natürlich immer das Allerwichtigste. Und leider gibt es Stand jetzt auch schon 4 Todesopfer zu beklagen. Aber auch für die Menschen, deren Haus unter Wasser steht, ist das eine furchtbare Erfahrung. Und eine Betroffene schildert das hier so.
Hab und Gut ist einfach weg. Ich meine, selbst wenn, also wenn du wiederkommst, du hast einfach nichts mehr. Also kein Rückzugsorg mehr. Da alles ist weg.
Die Kosten, die durch solche Katastrophen entstehen, die sind immens. Und mit dem Klimawandel, das merken wir ja auch, da häufen sich solche Hochwasser oder auch Dürren und andere Wetterextreme immer, immer mehr. Das merken auch die Versicherungsfirmen, die melden jedes Jahr immer wieder höhere Milliardenschäden durch die Folgen des Klimawandels und warnen davor, dass Versicherungskosten in den nächsten Jahren deshalb durch die Decke gehen könnten. Bisher sind viele Menschen auch gar nicht gegen sowas versichert, gegen sowas wie Hochwasser. Und da springt dann häufig der Staat mit sehr viel Hilfsgeldern ein. Eine Diskussion, die jetzt wieder losgeht, die wurde auch nach der Ahrtal-Katastrophe schon mal sehr stark geführt, ist die um eine Pflichtversicherung für solche sogenannten Elementarschäden. Vor allem die Bundesländer machen sich dafür stark. Und wir wollen da jetzt mal ein bisschen gucken, was sind denn gute, gerechte Modelle, wie man diese Kosten von Klimafolgen, Wetterextremen verteilen kann? Also sollten das die Leute in den Risikogebieten selbst zahlen oder die Allgemeinheit über Steuergeld, über Versicherung? Schwierige Frage und dafür habe ich mich mit Jakob Tewes verabredet. Er ist stellvertretender Vorstand des Zentrums für europäischen Verbraucherschutz und die empfehlen sehr, mal in unser Nachbarland Frankreich zu gucken beziehungsweise sich da was abzugucken, wie die das regeln. Herr Tewes, wir haben jetzt absehbar wieder gigantische Schäden durch dieses Hochwasser und ich habe noch mal geguckt, beim Ahrtal war es dann so, dass die Versicherer tatsächlich nur einen relativ kleinen Teil der Kosten übernommen haben, während der Staat, also die Steuerzahler, ein Vielfaches davon gezahlt haben. Warum ist das so?
Ja, es liegt zum einen einfach daran, dass sich nicht alle versichern. Mhm. Das ist nun mal so, in dem Moment, wo man seine Gebäudeversicherung abschließt, ist das in Deutschland nicht zwingender Bestandteil einer Gebäudeversicherung, dieser Elementarschadensschutz. Dann werden manche Leute das nicht auf dem Schirm haben, anderen wird es zu teuer sein. Und da kommt es dann eben dazu, dass wir nur eine Abdeckung von 50% haben, weil wir haben eine Versicherungsdichte von 50% in Deutschland und das ist zu wenig.
Also das ist dann eher die Schuld der Menschen, die diese Versicherung nicht in Anspruch nehmen, sich nicht holen und nicht die Schuld der Versicherer. Weil man hört ja auch immer wieder, dass, weiß ich nicht, in den USA zum Beispiel, sich Versicherer aus diesem Bereich der Klimafolgenschäden, der Unwetterschäden schon komplett zurückziehen, weil die Kosten da einfach so stark explodieren und man kriegt ja gar keine Versicherung, selbst wenn man wollen würde.
Ja, auch in Deutschland sorgen die Versicherungen dafür, dass sie nur Schäden versichern in einem bezahlbaren Rahmen. Das heißt, in dem Moment, wo sie in einem Gebiet leben, wo diese Katastrophenwahrscheinlichkeit sehr hoch ist, wird die Versicherung entweder sehr, sehr, sehr teuer oder der Selbstbehalt wird sehr teuer oder sie bekommen gar keine Versicherung mehr.
Es wird ja jetzt in dem Zusammenhang auch wieder viel über eine Pflichtversicherung gesprochen für sogenannte Elementarschäden. Vielleicht können Sie nochmal erklären, was wäre das und warum wäre das vielleicht aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Variante?
Also bei der Pflichtversicherung würde es dazu führen, dass natürlich eine flächendeckende Absicherung da wäre. Das heißt, wir hätten 100% aller Haushalte wären versichert gegen Elementarschäden. Und wir hätten nicht mehr dieses Samariter-Dilemma, von dem wir sprechen, dass in dem Moment, wo eine Naturkatastrophe geschieht und die Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist, dass dann die Politik mit Gummistiefeln kommt und dann Hilfen verspricht, die dann von Steuergeldern bezahlt werden. Jetzt ist es aber so, dass eine Pflichtversicherung, wie aktuell diskutiert wird, nicht wirklich empfehlenswert ist, so sehen wir das. Also das heißt, das wird ein bürokratisches Monster mit sich bringen. Das heißt, wer würde das kontrollieren? Müssen jetzt die Gemeinden zu Ihnen nach Hause kommen, Ihre Versicherungsunterlagen unter einsehen, ob Sie da auch tatsächlich versichert sind? Und Frankreich gelingt es, eine Versicherungsdichte von 98% zu haben, ohne Versicherungspflicht.
Mhm. Wie sieht das in Frankreich aus, dieses System?
In Frankreich sieht das System folgendermaßen aus. Da ist es so, dass jeder, der in eine Gebäudeversicherung abschließt oder eine Hausratsversicherung, automatisch auch eine Elementarschadensschutzversicherung abschließt. Das heißt, die Gebäudeversicherung, die wird ganz klassisch, wie in Deutschland auch, von der Privatwirtschaft bestimmt. Das heißt, sie schließen ihre Gebäudeversicherung ab und dann am Ende gibt es einen Prozentsatz, der oben drauf gesetzt wird und der wird quasi vom Staat auferlegt. In dem Moment, wo sie die Gebäudeversicherung abschließen, haben sie auch den Elementarschadensschutz mit dabei. Mhm. Das heißt, keiner muss kontrollieren, ob jemand sich versichert hat oder nicht, weil sie müssen sich nicht versichern. Sie können auch entscheiden, dass sie ihr Haus nicht versichern. Aber es ist ein System, was es allen ermöglicht, sich zu versichern. Das heißt, es kostet im Schnitt 26 Euro. Es soll bald auf 42 Euro steigen, weil auch in Frankreich die Naturkatastrophen ansteigen. Aber 42 Euro im Jahr ist immer noch verkraftbar. Und sehr viel günstiger als in Deutschland.
Aber günstig könnte es ja wirklich nur dann sein, wenn es fast alle Menschen machen. Ein Gegenargument in Deutschland, was ich gehört habe, ist ja, dadurch wird Wohnen noch teurer, weil Bauen ist schon extrem teuer, die Mieten auch. Wenn da jetzt noch eine Pflichtversicherung für alle obendrauf kommt, die auch wirklich die Mieter zahlen müssen, die in absurd teuren Wohnungen in Berlin eh schon wohnen zum Beispiel, ist ja auch ein Stück weit eine Gerechtigkeitsfrage vielleicht.
Genau, aber deswegen kommt ja Frankreich mit einem System aus, was so günstig ist. Wir können natürlich erst dann von einer Pflichtversicherung sprechen oder überhaupt von einer hohen Versicherungsdichte, wenn wir erst ein System geschaffen haben, das es allen ermöglicht, sich günstig zu versichern. Es bringt jetzt nicht zu sagen, wir behalten das System, wie es aktuell besteht, was teuer ist, weil risikobasiert, und sagen dann, jetzt müssen sich alle versichern oder wir erwarten, dass sich alle versichern, die sich nicht versichern, die bekommen keine Rettungsgelder und so weiter. Das heißt, der erste Schritt ist, die Politik muss ein System schaffen, das es allen ermöglicht, sich zu versichern, zu einem günstigen Preis. Und das ist in Frankreich der Fall, wenn wir von 26 Euro im Jahr sprechen. Also
Ich habe trotzdem noch mal eine Verständnisfrage zu diesem günstigen Preis, weil eben der kann ja wahrscheinlich, wenn überhaupt, wirklich nur erreicht werden, wenn das die extrem breite Masse der Bevölkerung ist. Welchen Anreiz sollte jemand mit einem Haus in einer Großstadt in Mitteldeutschland, wo vielleicht die Überschwemmungsgefahr sehr überschaubar ist, welchen Anreiz sollte dieser Mensch haben, außer aus Solidarität, sich sowas zu besorgen, damit einzuzahlen?
In dem Moment, wo der Betrag so gering ist, ist das doch sehr viel sinnvoller, das so zu tun, als am Ende über Steuergelder. Mhm. Einfach so ehrlich zu sein, dass man in dem Moment solidarisch ist, indem man ganz am Anfang sich für ein Haus entscheidet. Dass man einfach sagt, ich kaufe mir jetzt ein Haus und da gehöre ich zu der Gemeinschaft der Hauseigentümer und diese Gemeinschaft trägt gemeinsam, solidarisch die Schäden, die dort auftreten können und kein Mensch ist gewahr, keine Naturkatastrophe ausgesetzt zu sein. Gerade jetzt im Klimawandel steigt die Gefahr und auch Gebiete, die bisher verschont geblieben sind, können betroffen sein.
Sie sagen, das ist besser, als wenn der Staat dann immer einspringt und Steuergeld bezahlt, was ja auch unser aller Geld ist. Inwiefern ist da ein Unterschied, ob dass jetzt die Gemeinschaft über Steuergelder bezahlt oder die Gemeinschaft bezahlt, indem alle in eine solche Versicherung einzahlen? Man könnte ja auch sagen, umgekehrt wäre es viel gerechter zu sagen, die Menschen, die sich unbedingt ein Einfamilienhaus am Fluss bauen wollen, die müssen dann eben teure Versicherungsprämien in Kauf nehmen, weil sie das Risiko auch in Kauf genommen haben.
Ja, so kann man das auch sehen. Aber dann muss man sich überlegen, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Wollen wir in einer Gesellschaft leben, die solidarisch ist? Und ich beobachte, dass wir das sind. Jetzt sind wieder Katastrophen da, es werden wieder Hilfen versprochen. Und da scheint sich jetzt niemand wirklich aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, auf keinen Fall sollen diese Hilfen ausgeschüttet werden, sondern man ist grundsätzlich bereit, diese Hilfen zu geben. Und ich möchte eigentlich auch nicht in einem Deutschland leben, wo wir sagen, wenn Leuten Katastrophen widerfahren, dann lassen wir die einfach im Regen stehen.
Die Versicherung, wir haben es schon angesprochen, die warnen davor, dass die Prämien explodieren werden in den nächsten Jahren, weil einfach die Schäden wahrscheinlich durch den Klimawandel weiter zunehmen. Und die drängen sehr stark darauf, mehr auf Prävention zu setzen, mehr auf Verbote an bestimmten Orten zu bauen und auf andere Präventionsmaßnahmen, um die Schäden sozusagen, wenn möglich, gar nicht erst entstehen zu lassen. Weil Sie sagen, wenn die entstehen, dann wird das einfach viel zu teuer. Ist ja vielleicht auch ein Gedanke, wenn man so eine allgemeine Versicherung macht, dass das den Anreiz wegnimmt, mehr auf Prävention zu setzen.
Prävention ist ein sehr wichtiges Thema und es ist auch eine der Säulen des französischen Systems. Also das französische System kommt auch nicht ohne Prävention, klar. Also diese niedrigen Prämien sind nur möglich, weil in Frankreich die Prävention mit im System drin ist. Das heißt, Sie können, wenn zum Beispiel Risikopläne aufgestellt werden und Sie wohnen in einem Risikogebiet, dann kann Ihnen gesagt werden, dass Sie Maßnahmen treffen müssen, zum Beispiel eine Rückstauklappe einbauen oder im Extremfall einen kleinen Damm um Ihren Haus bauen, weil Sie in einem Hochrisikogebiet leben. Und wenn Sie diese Maßnahmen nicht treffen, dann können Sie aus dem Versicherungsschutz rausfliegen. Mhm. Und diese Maßnahmen, die kosten ja auch wieder Geld. Und auch hier ist quasi der französische Staat, und nicht der französische Staat, sondern auch diese Gelder aus diesem Elementarschadensschutz werden da in einen Fonds eingezahlt. Und dieser Fonds bezahlt dann 80% dieser Umbaukosten.
Würden Sie denn sagen, dass in Deutschland genug getan wird in Sachen Prävention? Also im Ahrtal gab es ja durchaus die Kritik, dass da teilweise alles wieder an den gleichen gefährlichen Stellen und auch auf die gleiche Art und Weise wieder aufgebaut wurde, dass man da vielleicht nicht so viel gelernt hat aus den Krisen.
Da treffen Sie einen wunden Punkt. Das ist natürlich immer schwierig, Leuten, die da ihr Eigentum haben, ihre Grundstücke haben, denen dann zu sagen, ja, ihr dürft hier nicht mehr bauen, auch wenn das vielleicht nötig wäre. Aber in Frankreich ist man sich dieses Problems auch bewusst und da werden auch tatsächlich Umsiedlungen vorgenommen, die dann bezahlt werden wiederum aus diesem Barnier-Fonds, so heißt dieser Fonds, und der dann einfach sagt, geschehen ist das vor kurzem erst mit dem Sturmtief Xynthia in den Überseegebieten und dann hat man gesagt, da war ein Tal, das ist dann gesagt worden, ihr dürft hier nicht mehr bauen, das ist zu gefährlich, ihr müsst jetzt weiter oben bauen und dann wurde das gemacht, da wurden dann 800 Gebäude umgesiedelt. Aber da muss man sich vielleicht auch dran gewöhnen, dass man nicht mehr den Anspruch hat, immer nur an der gleichen Stelle wiederzubauen, sondern dass man dann mitwächst mit dem Klimawandel. Aber es ist ein schwieriges Thema.
Wenn ich das richtig verstanden habe bei dem französischen System, dann ist ja der Staat sozusagen auch eine Art Rückfallgarantie für die Versicherung. Also wenn eine Katastrophe zu groß, zu teuer wird, dann springt am Ende doch der Staat ein. Sie können mich gleich korrigieren, wenn es falsch ist. Wenn man so ein System hat, ist das nicht eigentlich dann ein System, in dem die Allgemeinheit zahlt und die Versicherungen einseitig profitieren? Weil wenn keine Katastrophe passiert, dann kassieren die natürlich trotzdem die ganzen Versicherungsbeiträge. Und wenn dann doch eine passiert, die richtig teuer wird, dann springt doch der Staat und die Allgemeinheit wieder ein. Oder habe ich das missverstanden?
In der Theorie und mit unserem deutschen Verständnis wäre das wahrscheinlich so. In Frankreich läuft es etwas anders. In Frankreich gibt es einen Rückversicherer. Und der ist in staatlicher Hand, aber arbeitet wie ein Privatunternehmen. Und dieser Rückversicherer hat eine staatliche Ausfallgarantie. Das heißt, in dem Moment, wo dieser Rückversicherer leer läuft, greift der Staat ein. Das ist in den 42 Jahren des Bestehens dieses Systems nur ein einziges Mal geschehen. Und da musste dann der Staat mit 263 Millionen beispringen. Was natürlich sehr viel weniger ist, wenn man an die 30 Milliarden des Ahrtals denkt und so weiter. Jetzt ist es so, dass in Frankreich diese Rückversicherung gespeist wird aus den Beiträgen der Versicherer. Und die Versicherer können quasi mit diesen kleinen Beiträgen, die sie aus dem Elementarschadensschutz kriegen, sich quasi ihr Risiko abwälzen. Die können einfach sagen, die Elementarschäden, das wälze ich komplett auf den Rückversicherer ab, sodass ich da keine Schäden zu tragen habe. Allerdings machen die dann auch keine großen Gelder. Das heißt, diese Versicherungen in Frankreich verdienen ihr Geld vermutlich mit der Gebäudeversicherung, aber nur minimal mit der Elementarschadensversicherung.
Das war Jakob Tewes vom Zentrum für europäischen Verbraucherschutz und ich weiß, die Audio-Telefonqualität, die war leider nicht die allerbeste. Entschuldigung dafür. Ich hoffe, man konnte inhaltlich trotzdem halbwegs gut folgen und verspreche, beim nächsten Mal wird's wieder besser. Die Wahlen in Mexiko und die Frage, wer die Kosten für Hochwasser und andere Klimaschäden trägt, das haben wir uns heute ein bisschen genauer angeguckt. Wenn irgendwas nicht gefallen oder doch gefallen hat oder es sonstige Anmerkungen aller Art gibt, immer gerne schreiben an dertag@deutschlandfunk.de. Tom Funke und Josephine Schulz, das bin ich. Wir freuen uns über Feedback. Wir waren das Team heute für diese Folge am 3. Juni. Ja, und mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen, außer danke fürs Hören an alle und tschüss, schönen Montag.